3 Südtirol, das Mittagsmagazin mit Peter Thalmann.
Am letzten Freitag im Monat sind die Studenten am Wort im Mittagsmagazin. Hier auf 3 Südtirol hören Sie dann immer Südtirol forscht. Studierende der Freien Universität Bozen berichten aus den Denkfabriken und Laboren. Dieser Student erzählt Ihnen jetzt, worüber er Sie heute informieren wird.
Ich heiße Christoph Ratschigler und bin Student an der Freien Universität Bozen. Ich studiere Kultur- und Kommunikationswissenschaften und befinde mich bereits im dritten Studienjahr. Ich habe mich mit einem Thema beschäftigt, nämlich die intelligente Fabrik. Was ist das eigentlich? Zum Beispiel auf der anderen Seite des Planeten kann ein Techniker in einer Produktionsfirma, beispielsweise in Indien oder Pakistan, eine intelligente Brille, sogenannte Google Glass, aufsetzen. Ganz einfach. Er setzt diese Brille auf, befindet sich vor der Maschine und auf der anderen Seite des Planeten ist ein Ingenieur, der mit dieser Brille verbunden ist und kann dann direkt dem Techniker helfen, und zwar vor Ort.
Unser Wissenschaftsmagazin Südtirol forscht in Zusammenarbeit mit der Uni Bozen jetzt gleich nach 1. Mein Name ist Peter Thalmann, ich gebe ab ins Nachrichtenstudio.
3 Südtirol, das Mittagsmagazin Spezial mit Roman Drescher.
Guten Nachmittag zu Südtirol forscht. Studentinnen und Studenten der Universität Bozen berichten jeden letzten Freitag im Monat aus den Denkwerkstätten und Laboren. Heute, der Ingenieur in Bozen hilft dem Techniker auf der anderen Seite des Planeten über eine intelligente Brille. Warum sammeln Menschen Briefmarken und warum Kunst? Südtirol und die Türkei haben gemeinsam die Forschung über den Umgang mit Erdrutschen, Überschwemmungen und Erdbeben. Im Krankenhaus zerstreuen Clowns Patienten und helfen den Pflegern, das Kind in sich wiederzufinden. Und was bringt es, wenn mein Handy mich besser kennt als ich mich selbst? Das 9. Wirtschaftsforum der Länder Deutschland und Italien hat diesen Mittwoch in Mailand getagt. Industrie Punkt 4 war das Thema. Die virtuelle Welt dringt immer tiefer in die reale. Mehr hören Sie vom Studenten der Kommunikationswissenschaften Christoph Ratschigler.
Wie kamen die Fachleute eigentlich dazu, den Begriff Industrie 4.0 zu verwenden? Der erste Schritt der industriellen Revolution war die Dampfmaschine. Die Maschinenkraft ersetzt die Menschenkraft. Der zweite Schritt war die Arbeitsteiligkeit. Das Fließband vor allem von Henry Ford schaffte das. Der dritte Schritt folgte in den vergangenen 70er Jahren. Steuerungsintelligenz ist bis heute Standard der Maschinentechnik. Und jetzt der vierte. Dominik Matt von der Freien Universität erklärt in Mailand die intelligente Fabrik, aufgeteilt auf 4 Level.
Der oberste Level ist natürlich das unternehmerische Level. Das heißt also, da geht es dann in Richtung Logistik oder auch Transporttechnik, innerbetriebliche Transporttechnik. Dort kann beispielsweise sehr viel Intelligenz zum Beispiel in die Materialversorgung reingelegt werden, was mit Optimierung der Wege zusammenhängt, auch mit Optimierung der Bestände. Da ist in vielen Unternehmen noch sehr viel Potenzial und es ist auch sicherlich noch nicht das Ende der Fahnenstange in der Optimierung erreicht.
Das Produktionssystem birgt immer wieder Probleme, da ja der Mensch mit Maschinen zusammenarbeiten muss, obwohl der Mensch als auch die Maschine unterschiedlich schnell sind.
Ein nächstes Level, eins darunter, ist das Produktionssystem an sich. Hier beispielsweise ist die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine im Vordergrund, indem eben der Mensch sehr viel interaktiver mit der Maschine zusammenarbeiten kann und zwar sich nicht wie heute an den Rhythmus der Maschine anpassen muss, sondern die Maschine passt sich an den Menschen an. Also wir denken da zum Beispiel an eine optimierten Mensch-Maschine-Interaktion, Roboter beispielsweise, der auf bestimmte menschliche Bewegungen, Mimik, Gestik reagiert und den entsprechend dann auch wie ein anderer Mitarbeiter mit dem Mensch zusammenarbeiten kann.
Alles ist so gut wie automatisiert und vernetzt. Heutzutage gehört es zum Alltag, dass Produzenten auf einem Kontinent sind, hingegen der Hersteller der Produktionsmaschinen auf einem anderen Kontinent. Das geht nach Ansicht von Matt besser.
Eine weitere Ebene ist dann die Ebene der Maschine selber. Wir haben ja heute das Problem, dass viel Produktivität in der Fertigung dadurch verloren geht, dass Maschinenverfügbarkeiten aufgrund von Maschinenausfällen, Stillständen und so weiter nicht gegeben wird. Da kann man beispielsweise durch die Nutzung von Technologien wie Augmented Reality, indem beispielsweise der Werker an der Maschine über Google Glasses oder ähnliche Technologien unmittelbar an der Maschine die Informationen Person eingespielt bekommt, was er als nächstes optimieren muss, doch sehr viel verändern oder verbessert werden.
Der Techniker steht mit der intelligenten Brille vor der Maschine. Der Ingenieur auf der anderen Seite des Planeten ist damit verbunden und kann Hilfestellung leisten. Bei der Steuerungstechnik ist auch noch Optimierung möglich. Dazu Matt.
Gerade in der Sensorik, im Erkennen, Sensortechnik, da gibt es in fast jedem Betrieb Optimierungspotenzial. Also beispielsweise, wir haben ja gerade eben bei Fraunhofer Italia ein Projekt abgeschlossen, wo wir einen Robotergreifer mit entsprechender Intelligenz ausgestattet haben, der ein Hackschnitzellager bedient, bewirtschaftet und durch intelligente Sensorik die Optimierung der Abgasemissionen sowie der Brennwerte im Brenner eben erreicht werden können.
Also Resümee, welchen Vorteil hat dieses Treffen zweier großer Wirtschaftsmächte wie Deutschland und Italien? Hat das dann einen Vorteil sowohl für die Unternehmen als auch letztendlich dann für den Kunden?
Gerade Deutschland und Italien sind ja gewissermaßen die Speerspitze der industriellen Produktion in Europa. Und ich denke, wenn sich gerade diese zwei Wirtschaftsgrößen verstärkt zusammenschließen, ihr Potenzial zusammenwerfen und verstärkt miteinander an neuesten Entwicklungen arbeiten, so haben wir, glaube ich, die Möglichkeit, im internationalen Wettbewerb unsere Chancen wieder deutlich zu verbessern bzw. eine führende Rolle einzunehmen.
Sagt der Professor an der Fakultät für Naturwissenschaften Dominik Matt. Der Rolle der Sammelleidenschaft spürt die Kunstinitiative Anti-Parlando von Museen und Universität in diesem Jahr nach. Zum Auftakt schlug die Generaldirektorin des Kunsthistorischen Museums Wien, Sabine Haag, den Bogen zum Briefmarkensammeln. Mehr erfahren Sie vom Studenten der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der dreisprachigen Uni, Giacomo Falchetta aus Verona.
Sabine Haag erforscht die Geschichte von Wunder- und Kunstkammern. Haag spürt den Ursprüngen des Sammelns in Europa nach. Warum sammeln Menschen?
Weil sie neugierig sind, weil sie gerne Dinge besitzen, weil sie damit etwas wiedererkennen, was mit ihnen zu tun hat, was bekannt ist oder was sie neugierig macht, etwas, was fremd ist oder etwas, was ihnen ganz vertraut ist, aber weil man auch immer gerne Dinge bei sich hat. Es gibt eine gewisse Sicherheit.
Der Dekan der Bozner Fakultät für Design, Gerhard Glüher, stellt sich ebenso Fragen über die Sammelleidenschaft. Glüers erste Antwort ist:
Es gibt verschiedene Motive. Ich vermute, dass das Sammeln der Gegenstände eine uralte Eigenschaft ist, vielleicht so etwas Genotypisches der Menschheit.
In den vergangenen Jahrhunderten besuchte nur eine eingeschränkte Elite Sammlungen von Kunstwerken. Denn sie wurden oft in den Wunderkammern von Edelleuten ausgestellt. Bis heute, erklären Haag und Glüher, hat sich das völlig geändert.
Der Übergang von der privaten Sammlung zur öffentlichen Sammlung, gut, wir haben in Kassel das Museum Fridericianum, das war sozusagen unter dem Bruder von Napoleon Bonaparte, war das die erste große öffentliche Sammlung, das große erste öffentliche Museum, ich spreche jetzt mal von nördlich der Alpen, wo man gesagt hat, der Souverän gibt dem Volk die Möglichkeit, erlesene Dinge an einem konzentrierten Ort zu sehen.
Und heute ist es so, dass es diese privaten, adeligen Sammlungen eigentlich nicht mehr gibt, sondern dass es den Paradigmenwechsel gegeben hat zu öffentlichen Sammlungen, wo auch der Staat kauft, wo es nicht mehr diese privaten Sammler gibt, sondern wo der Staat kauft, wo es Schenkungen gibt und die mit jedermann geteilt werden müssen.
Aber die Sammelleidenschaft hat nicht nur mit Kunstwerken zu tun, sondern auch mit Objekten des Gebrauchs, wie zum Beispiel Briefmarken. Haag erklärt, wo die Grenze zur Kunstsammlung liegt.
Kunst sammelt man nicht, um sie zu gebrauchen, sondern es sind tatsächlich Gegenstände, die einen ästhetischen Ausdruck haben, eine ästhetische Komponente haben, die wertvoll sind im Material, die aber überhaupt keinen praktischen Gebrauchswert haben, die keine Funktion in dem Sinn erfüllen, keine alltägliche Funktion, keine Lebenstüchtigkeit in dem Sinne aufweisen müssen. Dinge des Alltags, Briefmarken, Küchengeräte, Sitzmöbel, was immer man, Geschirr, was man sammeln kann, das sind tatsächliche Objekte des Gebrauchs, bei denen auch eine ästhetische Komponente eine Rolle spielen kann oder die Kostbarkeit des Materials eine Rolle spielen kann, die aber nicht im Vordergrund steht. Und da sieht man eigentlich sehr schön die beiden, oder hier genau verläuft die Grenze zwischen Kunst und alltäglichen Gebrauchsgegenständen.
Der nächste Termin der Reihe Arti Parlando ist der 14. Mai. Im Museum in Bozen wird dann der italienische Kunstkritiker Achille Bonito Oliva seine Gedanken zur Sammelleidenschaft darlegen.
Giacomo Falchetta hat berichtet, er ist aus Venedig und nicht aus Verona. Bitte entschuldigen Sie das Versehen. Die Leidenschaft, die Kunst sammeln und Briefmarken sammeln, verbindet also. Was haben Südtirol und die Türkei gemeinsam? Die Landschaft, die Kultur, nein, das interdisziplinäre Projekt Embrace. Die Leiterin für Südtirol, Lydia Pedot, beschäftigt sich damit am Eurac-Institut für Fernerkundung. Die Studentin der Kommunikationswissenschaften Elisabeth Ratschigler sagt Ihnen mehr.
Die Politikwissenschaftlerin Lydia Pedot und ihr 3- bis 4-köpfiges Team leisten den Forschungsbeitrag für Italien. Und das ist Embrace.
Embrace ist die Abkürzung des englischen Titels dieses Projektes. Es ist ein großes EU-Projekt mit Partnern aus verschiedenen Ländern und es heißt Building Resilience Among Communities in Europe. Das heißt, die Fähigkeit, mit Naturgefahren umzugehen, von Gesellschaften zu stärken, zu fördern. Das Ziel des Projekts ist es, zu erforschen, wie Gesellschaften mit Naturkatastrophen umgehen, was sie daraus lernen, was wichtig ist im Umgang.
Der Umgang mit Katastrophen ist also Ziel des Projektes, an dem mehr als 30 Personen aus Belgien, Deutschland, England, Italien, der Schweiz und der Türkei arbeiten. Soziologen, Geografen, Psychologen, Ökonomen, Anthropologen und Politikwissenschaftler ergründen den Umgang mit Erdbeben, Erdrutschen und Überschwemmungen. Was hilft den Opfern am meisten?
Wenn dann wirklich was passiert, wie gehen Menschen damit um? Was für eine Rolle spielt zum Beispiel Information, lokales Wissen, überliefertes Wissen, familiäres Netzwerk? Und wir schauen uns in verschiedenen Ländern an, wie Gesellschaften mit Naturgefahren umgehen, um zu schauen, gibt es Gemeinsamkeiten? Gibt es, ob wir jetzt in der Türkei sind, in England oder in Südtirol, gibt es Aspekte, die immer wichtig sind? Was ist unterschiedlich? Jeder forscht zum Teil lokal in seinem Land. Wir kommen dann zusammen, alle 6 Monate ungefähr und tauschen uns aus.
Für die Forschergruppe ist es wichtig zu erkennen, wie unterschiedliche Kulturen Katastrophen handhaben. In der Türkei konnte man zum Beispiel feststellen, dass Frauen, die mit den neuen Technologien nicht umgehen können oder sie gar nicht haben, schutzlos der Kraft der Natur ausgeliefert sind. Katastrophen wirken sich heute weit mehr aus als vor 100 Jahren. Verbesserung im Umgang mit Katastrophen gibt den Menschen neue Perspektiven und zeigt neue Herangehensweisen auf. Die Naturgefahren in Südtirol geben der Forschungsgruppe die Möglichkeit, mit der Bevölkerung zusammenzuarbeiten.
Wir haben ganz konkret in Abtei eine Fallstudie gemacht. Ja, im Dezember 2012 kam es zu einer Rutschung und wir haben Fragebögen in der Bevölkerung ausgeteilt, um uns anzuschauen, wie die Menschen es erlebt haben, ob sie sich das erwartet haben, was sie auch ein Jahr danach noch davon halten. Es ist nämlich oft so, in den ersten Tagen, wenn was passiert, ist es natürlich in jeder Zeitung, ganz Südtirol spricht davon, große Aufmerksamkeit.
Die Forschergruppe beschäftigt sich also nicht nur mit den ersten Momenten des Schreckens und der Bedrohung, sondern versucht durch Befragungen auch herauszufinden, wie die Bevölkerung die Hilfeleistungen wahrgenommen hat und wie die Menschen die Situation zum Beispiel ein Jahr später bewerten. Die Befragungen im Gardertal ließen auch klar werden, dass das Wissen der Alten den neuen Generationen hilft, die Umgebung besser wahrzunehmen. Solches Wissen ist wichtig, um sich auf Naturkatastrophen vorzubereiten und zu verstehen, was zu tun ist, wenn sie eintreten. Es gibt noch etwas.
Was sich sowohl in unserer Fallstudie, aber auch in den anderen, also in England und in der Türkei gezeigt hat, ist, dass die Rolle von sozialen Netzwerken sehr wichtig ist. Also soziale Netzwerke im Sinn von Nachbarn, Familie. Wenn was passiert, ist es immer noch die Personen sind, auf die man zählt, die helfen können und auch die sehr wichtig sind für Informationen. Das heißt, wenn was passiert, viele Menschen noch fragen die Nachbarn, fragen die Familie, was soll ich machen, was ist passiert? Natürlich auch die Medien, aber nicht nur. Also dieses, sagen wir, soziale Umfeld ist sehr wichtig,
sagt die Forscherin Lydia Pedot. Das soziale Umfeld ist also genauso wichtig wie Frühwarnsysteme und ausgefeilte Technologien, welche dem Menschen helfen, Erdrutsch- und Erdbebengefährdete Gebiete bei Gefahr schnell zu verlassen.
Wer das nicht schaffen sollte, findet hoffentlich Hilfe im nächsten Krankenhaus. Was Clowns dort für Patienten und Pfleger leisten, hören Sie gleich hier.
Drei Südtirol. Die Information für Südtirol.
An der Fakultät für Bildungswissenschaften in Brixen erforschen Alessandra Farnetti und Reinhard Tschiesner Menschen, die lachen und andere zum Lachen bringen. Vor 3 Jahren begannen sie, Clowns in die Aus- und Fortbildung der Krankenpfleger und Pflegerinnen am Krankenhaus Bozen einzubeziehen. Die Studentin der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Francesca Dalry aus Rovereto hat nachgefragt.
Es gibt 2 Clowns. Erklärt der Forscher und Psychologe Rainer Tschiesner.
Dieses Bild des Clowns, das wir eben in unseren Fortbildungen verwendet haben, und das Bild des Krankenhausclowns. Also einmal der Krankenhausclown, der Patienten im Krankenhaus aufsucht, hat eigentlich ganz eine andere Aufgabe und unterscheidet sich sehr stark vom Clown, vom Bild des Clowns, das wir in unserer Ausbildung bzw. Weiterbildung vermitteln.
Der Clown im Krankenhaus soll eher die Patienten zerstreuen. Sie dürfen sich in der Zeit mit dem Clown von ihrer Krankheit distanzieren.
Was wir in der Ausbildung unter Clown verstehen, das ist eher eine Arbeit an sich selbst. Die Frau Professor Farnetti verwendet in ihren Büchern häufig den Begriff, den eigenen Clown in sich selbst finden. Und das ist eine sehr interessante Arbeit, das ist, wenn man so will, eine metakognitive Arbeit, dass man versucht, seine eigenen Emotionen, sein eigenes Verhalten im Moment zu reflektieren und eine gewisse Distanz zu gewinnen zum eigenen Verhalten.
So wie es den Ausdruck gibt, das eigene Kind wiederfinden. Der Mensch verlernt mit der Zeit, wie eben als Kind nach dem Lustprinzip zu leben, sagt Tschiesner.
Das Clownsein, die Beschäftigung mit dem Thema Clown, ist eigentlich eine Beschäftigung mit sich selbst, die die Selbstwahrnehmung auf jeden Fall schärft und eben ist eigentlich eine Auseinandersetzung mit seinem eigenen Wesen, mit seinen eigenen Emotionen.
Das kam in Südtirol so gut an, dass der Sanitätsbetrieb das Ergebnis der Forschung anwendet, als Fortbildung. Die Pfleger haben den Gewinn, also auch die Patienten. Zeigt sich der Forscher Rainer Tschiesner zufrieden.
Sie kennen das. Ich beginne mit dem Abnehmen, halte eine Diät durch und plötzlich erscheint auf dem Computerbildschirm eine Werbung für ein Diätprodukt. Da bin ich aber überrascht. Kennt mein Computer mich besser als ich mich selbst? Wie weiß er das bloß? Die Berichterstatter sind Chiara Adami aus Verona bei ihrer Premiere und Felix von Nesselrode aus Köln. Sie studieren Wirtschafts- und Sozialwissenschaften.
Eine Antwort darauf kann Professor Francesco Ricci geben. Ricci hat eine App entwickelt, die Vorschläge unterbreitet. Ich muss mich registrieren und Informationen zu meinen Interessen und Vorlieben geben. Die App
ist das Resultat von Forschungsprojekten, die über Jahre an der Freien Universität Bozen entwickelt worden sind. Daher sind wir daran interessiert, Technologien für Recommender Systems zu entwickeln, diese weit verbreiteten Apps.
Ricci befasst sich an der Informatikfakultät der Freien Universität Bozen mit Systemen, die aufgrund des digitalen Verhaltens des Nutzers Vorschläge machen. Die App namens Software Suggests hat er mit einem Team entwickelt. Diese App bietet mir auf Knopfdruck nützliche Informationen, zum Beispiel über die Verkehrslage oder eine Reiseroute, Sie kann voraussagen, wie ich Entscheidungen treffe.
Wir haben mathematische Methoden entwickelt, die Voraussagen treffen können. Somit wird versucht herauszufinden, was für den Nutzer, der seine Präferenzen hat, in der Situation von Belang ist.
Dieser neue Kontextsensitivität übt einen starken Einfluss auf unser Leben aus. Oft fühlen wir uns wie bei Big Brother, da unsere Handys gut über unsere Interessen informiert sind. Doch es ist auch ganz interessant, für welche Altersgruppe die App gedacht ist.
Natürlich sind erst einmal jüngere Menschen offen für solche mobilen Applikationen. Aber so nach und nach werden wir sehen, dass solche Apps auch von älteren Menschen genutzt werden.
Eine wichtige Frage ist und bleibt, ob die Datensicherheit gewährleistet werden kann. Schließlich besteht auch immer ein Risiko, wenn eine App derartig viele Informationen über mein Verhalten sammelt. Außerdem haben diese neuen Technologien einen starken Einfluss auf unser Leben.
Die Menge an Informationen und Diensten ist schon enorm. Aber wir können nicht wie früher alles unter Kontrolle haben, sondern müssen uns künftig auf die Hilfe technischer Systeme verlassen. Daher sollen auch diese Programmierer dafür sorgen, dass Informationen nicht aus Sicherheitsgründen gelöscht werden. Dass aus der Bombardierung mit Daten wirklich nur die für den Nutzer wichtigen zu erwischen, ein Filter entwickelt werden soll. Das ist meines Erachtens unausweichlich.
Einerseits ist diese Technologie ganz hilfreich, weil sie viele Informationen zum Beispiel über einen Bussteig gibt und uns aus schwierigen Situationen retten kann. Aber andererseits ist das allwissende Handy auch lästig. Ich habe keine Geheimnisse mehr und muss mich erst ausführlich mit den Einstellungen für den Datenschutz beschäftigen.
Das war Südtirol forscht im April. Sie hören das nächste Spezial aus den Denkwerkstätten und Laboren am 29. Mai. In der Technik ist David Leitner. Im Namen des Teams verabschiedet sich Roman Drescher.